Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen gleich über eine neue Staffel des Podcasts Springerstiefel, die sich dieser Spezies widmet.
Alpha sein.
Als Alpha, ganz klar, kannst
du. Du bist der reiche Typ, hast einen extrem strammen Körper, dein Bankkonto ist gefüllt, du hast Aura wie sonst was, ja, jeder sieht dich an.
Ich zeige, was Alpha-Mann ist.
Der Alpha-Mann. Stark, dominant, erfolgreich und mit einem klaren Feindbild.
Frauen und queere Menschen werden nämlich runtergemacht, Dominanz und Härte als Männlichkeitsideale verkauft. Henrik Bolz und Don Pablo Mulemba fragen in ihrer neuen Podcast-Staffel Alpha oder Opfer, was junge Männer bei Influencern wie Andrew Tate suchen und warum sie oft bei rechtsextremen Antworten zu finden scheinen. In einer guten halben Stunde sprechen wir hier über diesen Podcast. Ganz herzlich willkommen hier im Kompressor. Am Wochenende erreichte uns die Nachricht von diesem tragischen Fall. Der 41-jährige Universitätsprofessor Jason Arday wurde jetzt nach monatelanger Medienkampagne tot aufgefunden. Man hatte ihm Plagiat und Hochstapelei vorgeworfen. Dabei wurde Jason Arday zu einem Spielball der sogenannten Kulturkämpfe rund um die Themen Race und Diversität. Denn der spezielle Aspekt, der in der Berichterstattung rund um ihn stets zur Sprache kam, war seine Hautfarbe. Als Jason Arday vor 4 Jahren seinen Job an der Uni von Cambridge angenommen hatte, da war er mit 37 Jahren der jüngste schwarze Professor in der Geschichte der Universität. Und genau das sei auch der Grund, warum er in den Tod getrieben worden sei, sagen nun Kollegen und Freunde Ardays wie Kehinde Andrews, Professor für Black Studies, hier im Interview mit der britischen Nachrichtenagentur Channel 4 News am vergangenen Samstag.
This isn't just a tragedy. A man was lynched yesterday.
Es ist nicht bloß eine Tragödie. Ein Mann wurde gestern gelyncht.
And you can't just blame Cambridge University. This is the media. This is 188 articles.
Man sollte dafür nicht nur der Universität von Cambridge die Schuld geben, sondern auch den Medien. 188 Artikel wurden über ihn geschrieben. Und heute, wo er schon tot ist, stehen die Reporter immer noch vor seinem Haus. Wenn er weiß gewesen wäre, wäre er noch am Leben. Also was sollte man anderes dazu sagen, als dass dieser Mann öffentlich gelyncht wurde?
Ich habe jetzt meinen Kollegen Robert Rothiefer zu Gast hier im Studio im Kompressor.
Hallo.
Jahrzehntelang war er in England zu Hause. Robert, wie ist deine Einschätzung? War der Tod des Jason Arday wirklich ein öffentlicher Lynchmord?
Ja, in dem, was Kehinde Andrews da sagt, das klingt wohl etwas überzogen aufs erste Hören, aber es ist schon viel Wahres dran. Also es stimmt zum Beispiel, dass dieses mediale Interesse an diesen Plagiatsvorwürfen gegen Jason Arday schon unglaublich hysterisch war. Nicht nur die gerade genannte Zahl von 188 Artikeln, die über ihn geschrieben worden sind, sondern vor allem auch der Online-Output. Also heutzutage werden solche Artikel auch immer betrailert und meine Timeline ist immer noch voll von Clips von Kolumnisten und Kolumnistinnen von so seriös gedachten Medien wie der Times, die sich mit ganz großer Begeisterung da beteiligt haben an der Demontage von Jason Arday. Und diese Clips, die sammeln immer noch eifrig Views und Likes, wie das halt geht mit der Aufmerksamkeitsökonomie. Und da wurden schon auf digitale Weise wurde seine Existenz zerstört, würde ich sagen. Man fragt sich, was die anderes als Ergebnis erwartet hätten. Also natürlich war es offenbar ein Suizid. Und lynchen bedeutet ja schon spezifisch was anderes. Das ist ein Wort, das man nicht für rhetorische Zwecke entwerten sollte. Aber ja, Rassismus hat hier ganz sicher eine große Rolle gespielt.
Lass uns doch kurz nochmal die Vorgeschichte näher anschauen. Jason Arday hat ja auch einen Memoirenband geschrieben, der demnächst beim Verlag Simon und Schuster erscheinen sollte.
Ja genau, also ich glaube, der wird auch tatsächlich jetzt posthum erscheinen. Mhm. Das Buch wird heißen Great and Unfortunate Things. Es beschreibt die inspirierende Laufbahn von Jason Arday als Kind ghanaischer Einwanderer, aufgewachsen in Südlondon, schon mit 3 als Autist diagnostiziert, bis zum Alter von 11 Jahren habe er nicht gesprochen, ist eine Behauptung, die von manchen seiner Ex-Schulkameraden bestritten wird, andere wieder haben es bestätigt. Dann hat Arday behauptet, er hätte, als er 20 war, zu Beginn seines Studiums das Lesealter eines 9-Jährigen gehabt. Trotzdem hat er dann diese fantastische akademische Karriere hingelegt, aber dann kommen noch seine mutmaßlichen sportlichen Erfolge dazu. Er hat behauptet, in 35 Tagen 30 Marathons gelaufen zu sein. Auch da sagen jetzt Leute, das stimmt wirklich und so. Einen epileptischen Anfall habe er dabei aber noch gehabt und 9 Marathons sei er mit einem Riss im Wadenbein gelaufen und so weiter. Also, gibt es ganz viele Dinge. 5 Millionen Pfund wollt ihr für wohltätige Zwecke gesammelt haben. Das ist irgendwie im Zweifel ein Hirntumor, sagt er, gehabt, einen Hodenkrebs. Alles das überstanden, neben Reisen als Entwicklungshelfer für WaterAid und alle diese geradezu übermenschlichen Erfolge seines Lebens sowie das Überwinden seines Autismus und seinen Studienerfolg und alles hat er der ghanaischen Kultur, also von Therapietechniken seiner Mutter zugeschrieben und seinem eigenen, wie er dazu gesagt hat, unbezwingbaren Willen. Und das war dann dieses Hoffnungsnarrativ, das ihm so viel Publicity und dann eben auch diesen Buchdeal bei Simon & Schuster eingebracht hat.
Aber klingt das jetzt einfach alles nur zu gut, um wahr zu sein, oder wurden diese Behauptungen auch tatsächlich widerlegt?
Naja, also viele davon lassen sich zumindest nicht belegen oder scheinen einfach eben nicht menschenmöglich. Aber die wirklichen Probleme für HDA, die haben ja dann begonnen mit den akademischen Plagiatsvorwürfen gegen seine Doktorarbeit und so andere Publikationen. Und die gehen vor allem auf einen Ex-Kollegen in Cambridge zurück namens Nathan Kofnas. Das ist ein Amerikaner, der heute an der Universität von Gent arbeitet und der ist so ein bisschen so ein Teil der rechten Front gegen DEI, also Diversity, Equity and Inclusion Programme, ein Gegner also positiver Diskriminierung zugunsten benachteiligter Menschen, der sich selbst als Racial Realist bezeichnet. Ich glaube, man kann das Real hier getrost weglassen. In dieser Selbstbezeichnung Kofnas nämlich hat behauptet, schwarze Menschen hätten geringere Intelligenz als Weiße und in einer echten Meritokratie, das hat er in einem Substack-Post geschrieben, würde es in Harvard zum Beispiel keine schwarzen Professoren geben und wenn überhaupt, könnten schwarze Akademiker nur im Sport und in der Unterhaltung reüssieren. Das hat er wirklich geschrieben in einem Substack-Post, der dann zu seinem Rauswurf aus Cambridge geführt hat. Aber das alles hat scheinbar nicht der Glaubhaftigkeit von Nathan Kofnas in den britischen Medien geschadet, die trotzdem sein Assessment über Jason Ardé ganz gierig aufgesogen haben und ihn als Kronzeuge gegen den Black Professor herumgereicht haben. Also wir haben es hier zu tun, der zum Beispiel kürzlich in einem Interview mit einem amerikanischen Podcast gesagt hat, er warte auf die Revolution und nach dieser Revolution könnte er sich einen Job als Professor für Rassenlehre und Eugenik in Harvard vorstellen. Also so einer wird dann überall ganz ernsthaft interviewt.
Uff, okay. Also das heißt aber, Jason Ardé mag doch durchaus euphemistisch gesagt ein Fantast gewesen sein, ein von mir aus auch Lügner. Sicher, ja. Aber es gab trotzdem ganz klar eine rassistisch motivierte Kampagne gegen ihn.
Genau, ganz klar. Und wirklich schwierig ist es dann eben für Ardé geworden, als er dann, jetzt kommt noch eine Figur, Lanry Bakery, ein Reporter des linksliberalen Guardian. Dem hat er von der Hetzkampagne gegen sich erzählt und dabei hat er angegeben, wieder alle möglichen fantastischen Geschichten, eine Patrone sei mit der Post geschickt worden, eine giftige Substanz, ein maskierter Mann sei zweimal in sein Büro in Cambridge eingedrungen, die Uni hat nie davon erfahren und er sei mit einem Messer bedroht worden, wenn er sein Professorenamt nicht aufgeben würde und ein abgeschnittener Schweinskopf sei an das Haus seiner Eltern geschickt worden. Bakery hat dem allen nachgeforscht und es hat sich herausgestellt, dass auch diese Geschichten eher erfunden waren. Und als dann der Guardian, also die linksliberale Zeitung, die grundsätzlich auf ADs Seite stehen sollte, eine skeptische Story über ihn gebracht hat, da sind dann die Dämme gebrochen und einige progressive Kräfte, wie zum Beispiel der grüne Parteichef Zach Polanski, waren immer noch auf seiner Seite, aber er musste dann vom Professorenamt zurücktreten, als der Druck zu stark wurde. Und das hat dann die rechten Kulturkämpfer erst recht ermutigt, noch einen draufzusetzen. Und Jason Ardé wurde dann sozusagen zum personifizierten Beweis, dass im Namen der Diversität, der Wokeness, wenn man so will, Betrüger zu hochrangigen akademischen Ämtern gelangen. Man hat ihn mit Genuss vorgeführt und sozusagen zum symptomatischen Fall erklärt.
Aber könnte man sagen, das zeigt auch das Risiko, wenn fehlbare Menschen im Sinne einer guten Sache so zu Stars aufgebaut werden?
Ja, das kann man sagen. Und ich würde aber auch weitergehen und sagen, sein Fall ist eigentlich tatsächlich symptomatisch, aber für was anderes. Und zwar, wenn wir jetzt irgendwie mit Jason Ardés Fach sprechen, das Sociology of Education war, das er unterrichtet hat, die Art von Diversität, die in Cambridge gefeiert wird, wo es vor Jason Ardés Ankunft gerade mal im Jahr 2023 gezählte 5 schwarze Professoren an der ganzen Uni gab. Also diese Art von Diversität, die verkörpert so einen rein repräsentativen Antirassismus, der jetzt nichts an den strukturellen Voraussetzungen ändert. Also ich kenne selbst die Zustände in Cambridge ein bisschen. Es ist ein akademischer Druckkochtopf dort und Selbstmord unter Studierenden ist ein akutes Problem. Und das sind so elitäre Institutionen mit so einem großen statistischen Übergewicht an Studierenden, vornehmlich weißen Studierenden, die aus teuren Privatschulen kommen, und jemand vom bescheidenen Background eines Jason Ade kommt da eigentlich erst rein, wenn er eben herausragendes Talent aufweist und vielleicht noch dazu eine fantastische Geschichte über sich zu erzählen hat. Also irgendwie entspricht das immer noch diesem alten romantischen Aufsteigeideal des Stipendiaten aus einfachen Verhältnissen, der dann gönnerhaft in die besseren Kreise vorgelassen wird, während ja wahre Diversität wäre, wenn Menschen wohlhabender Herkunft beim Zugang an diese Unis nicht so klare strukturelle Vorteile hätten. Also wenn das Universitätssystem in Großbritannien nicht so ein hierarchisches wäre, dann müsste man auch kein Fantast sein, um von außen da hineinzugelangen. Also diese Fantasien des zu höherem geborenen Ausnahmemenschen, die Jason Ardey verkörpert hat, die waren auch irgendwie ein Produkt genau dieser Welt, die ihn dann fallen gelassen hat. So würde ich das sehen.
Robert Rutefer, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Und auch wenn dieses Thema jetzt nur unterschwellig eine Rolle gespielt hat, wenn Sie selbst Suizidgedanken haben oder sich um einen Menschen sorgen, dann können Sie sich rund um die Uhr an die Telefonseelsorge wenden, kostenlos und anonym unter 0800 111 0111. 0800 111 0111. Viele junge Menschen wünschen sich mehr echte Begegnungen, aber sie scheitern an ihrer Smartphone-Abhängigkeit. Eine Gruppe namens Don't Post About This will sie von den Bildschirmen wegholen. Es gehe um nicht weniger als um die Freiheit, sagen die Gründerinnen und Gründer. Sie organisieren Wanderungen, Filmscreenings und Nachmittage am See, bei denen Smartphones ausdrücklich verboten sind. Volkan Ahr hat sich für einen Abend dazu gesellt, übrigens als Teil unserer neuen Reihe, mal kurz raus, in der wir eine Woche lang darüber sprechen, wie wir uns im echten Leben wieder häufiger begegnen können.
Ein heißer Juliabend im Humboldthain im Berliner Bezirk Wedding. Junge Menschen sitzen zusammen, lachen und tanzen. Und es liegt diese typische Freitagabend-Sommereuphorie in der Luft. Mia, 24 Jahre alt, Architekturstudentin, ist mit einer Freundin gekommen. Und sie ist, ganz oldschool, durch ein Plakat in der Uni auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden.
Wenn ihr noch irgendwie eine Nachricht schreiben wollt oder sowas, wäre jetzt der Zeitpunkt, das zu machen, dann das Handy auszumachen und euch dann einen dieser Briefumschläge zu nehmen und das Smartphone reinzumachen. Also ihr könnt das weiter bei euch behalten, aber wir würden richtig gerne so eine psychologische Barriere, aber nicht dann währenddessen trotzdem checken.
Also nimmt sich Mia einen Briefumschlag, legt ihr Smartphone rein und versiegelt ihn. Auf einem Transparent, das an Bäumen befestigt ist, steht von Lichterketten umgeben: Don't post about this. Auf Deutsch: Bitte poste nicht darüber.
Was macht ihr hier?
Hoffentlich einen schönen Abend haben. Ich glaube, es ist schön, nochmal so eine kleine Barriere zu haben, um nicht dran zu gehen. Das hilft selbst. Und ja, ist auf jeden Fall immer befreiend, wenn man das Ding mal nicht die ganze Zeit in der Hand hat.
Es ist nicht das erste, aber das bisher größte Event dieser Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, ihre Generation von den Zwängen des Smartphones zu befreien. Mia berichtet, dass der Emanzipationsprozess bei ihr schon begonnen hat.
Ich muss sagen, bei mir geht's, weil ich mittlerweile alle Social Media gelöscht habe und es hilft sehr, aber es gab Zeiten, wo es echt schlimm war, weil es mich unglücklich gemacht hat, dass es mir danach einfach immer schlecht ging, dass es halt Druck auf einen aufgebaut hat, bestimmte Lebensrealitäten von anderen Leuten nachspielen zu müssen oder das Gefühl zu haben, da mithalten zu müssen.
Seit knapp einem halben Jahr organisiert die Gruppe Don't Post About This Events in Berlin. Smartphone-frei wandern oder smartphone-frei picknicken. Heute schauen im Humboldthain über 200 Menschen gemeinsam den Film Call Me By Your Name. Die meisten sind in ihren 20ern. Sie liegen auf mitgebrachten Decken, manche kuscheln und andere lernen sich gerade erst kennen, haben bei der Begrüßung Schnipsel mit Fragen zugesteckt bekommen. Welche Rolle spielt Social Media in deinem Alltag, steht da zum Beispiel drauf, oder? Welche negativen Auswirkungen kann Social Media auf dein Leben haben?
Wir haben das Ganze angefangen, legit mit 6 Leuten in dem Wohnzimmer. Und es waren einfach nur eine Gruppe von Friends, weil wir irgendwie dachten, wir haben keine Lust mehr, ganz persönlich darauf, wie viel Zeit wir in unseren Smartphones verbringen.
Sagt Pauline, eine der Organisatorinnen bei einer Rede. Und auch wenn es heute in erster Linie erstmal darum geht, einfach mal das Smartphone wegzulegen, denken Pauline und ihre Mitstreiterinnen längst größer und träumen von einer politischen Bewegung gegen das süchtig machende Geschäft der großen Tech-Konzerne.
Wir wollen gerne, dass Dinge anders sind und wir glauben, dass das nicht alleine geht. Und deswegen wollen wir auch weiterhin und in Zukunft Menschen an solchen Orten zusammenbringen, einfach um eine gute Zeit zu haben, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es anders sein könnte, aber auch um potenziell vielleicht zu schauen, naja, was muss man denn tun, was muss denn passieren, damit diese Plattformen nicht so weitermachen können, wie sie es gerade machen.
Als das Kennenlernspiel vorbei ist und der Film endlich losgehen soll, können viele gar nicht aufhören zu diskutieren. Auch Mia braucht einen Moment, um sich vom Gespräch zu lösen. Immer wieder bleiben Menschen, die zufällig vorbeikommen, stehen und schließen sich der Gruppe spontan an. Manche spenden sogar eine Kleinigkeit für die Kosten der Veranstaltung.
Hi, ich habe das jetzt hier gerade voll spontan gesehen und habe aber gar keinen Cash dabei, dass ich euch in die Büchse schmeißen könnte. Kann ich
das
filmen?
Okay, du kannst einfach trotzdem kommen. Möglichst niederschnell. Es ist einfach Leute zu connecten, ohne Handys, ohne drüber zu posten, offline viral sozusagen.
Ja, sehr cool.
Dann einfach Handy wegpacken, ja, in die Phone-Free-Zone. Und gerade läuft noch die Werbung und dann geht's mit dem Film los.
Mega, danke. Was zeigt ihr denn schon?
Call Me By Your Name.
Der ist zu emotional für mich.
So sehen echte Begegnungen aus. Volkan A. über die Gruppe Don't Post About This. Gerade auf TikTok und Instagram begegnen wir perfekt inszenierten Videos von muskelbepackten Influencern im Lamborghini, Typen, die von Disziplin, Fitness und finanziellem Erfolg sprechen, wie harmlose Motivationscoaches. Dahinter allerdings verbirgt sich die sogenannte Manosphere, ein digitaler Männlichkeitskult, der bestimmt wird von Hass gegen Frauen und queere Menschen, von patriarchaler Dominanz und oft auch von klar rechtsradikalen Thesen. Und genau dieses Milieu nimmt sich jetzt die dritte Staffel des preisgekrönten Doku-Podcasts Springerstiefel vor. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von MDR, NDR, RBB und ACB Stories. Und ich freue mich sehr, dass die beiden Macher und Hosts jetzt bei mir im Studio sind, als da sind Don Pablo Mulemba und Henrik Bolz. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
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 Ja, ich darf euch vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen. Also Don Pablo, du bist Jahrgang 95, geboren in Eberswalde und du warst früher Profi-Handballer bei den Füchsen in Berlin. Bist heute preisgekrönter Journalist. Stimmt gar nicht? Ist gelogen?
Ja, also ich glaube, Handballer. Bei Profi würden sich so einige streiten.
Halbprofi. Und vor wenigen Tagen jedenfalls hast du bei Rowohlt dein erstes Buch rausgebracht. Hundeheimat heißt das. Und damit warst du jetzt auch gerade schon in unserer Sendung Lesart zu Gast. Unbedingt nachhören. Und Henrik, du bist Jahrgang 88, bist geboren in Leipzig, aber in Stralsund aufgewachsen. Und viele kennen dich als Rapper. Testo vom legendären Hip-Hop-Duo Zugezogen Maskulin. Deine Autobiografie Nullerjahre, darüber haben wir hier auch schon gesprochen, war ein großer Bestseller und jetzt Anfang Oktober kommt also auch schon Roman Nummer 2 raus. Ihr seid beide gemeinsam diese Hosts von Springerstiefel. Wo und wann habt ihr euch eigentlich kennengelernt und war euch sofort klar, das passt?
Wir haben uns eigentlich im Studio kennengelernt.
Ach.
Zur Aufnahme der ersten Staffel.
Mhm.
Da sind wir es erstmal in Kontakt gekommen.
Also ihr wurdet sozusagen zusammengesteckt, man hat sich überlegt, das könnte hinhauen.
Ja, genau, also es gab das Thema, die erste Staffel behandelt ja so die 90er in Ostdeutschland und was war da eigentlich los mit den jungen Leuten und der Gewalt und so weiter. Und dann hieß es recht schnell, ja, wir haben hier jemanden in der Produktionsfirma, der hatte auch irgendwie eine krasse Geschichte irgendwie so zu erzählen. Und so war das dann, ey, lass uns doch irgendwie mal quatschen, ob wir das dann nicht irgendwie so zusammen machen. Und ich hatte sofort ein gutes Gefühl, kann ich sagen.
Ja, das ist jetzt auch nicht. Ja, sehr schön. Aber euer Podcast, das wollte ich noch fragen, heißt ja Springerstiefel. Und auch wenn man jetzt aber in diese neuen Staffeln reinhört, also in diese neuen Teile, dann tauchen Springerstiefel im Grunde nicht auf. Weder in echt noch im übertragenen Sinne. Aber es taucht eben dafür auf, diese Manosphere, diese toxischen Online-Blasen, dieser auch Sportkult, der damit zu tun hat. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Na, also, um ehrlich zu sein, ist es natürlich schon auch jetzt so eine Marketingfrage. Also, das ist jetzt die dritte Staffel von einem laufenden Doku-Podcast. Jetzt wäre irgendwie komisch, wenn der jetzt plötzlich anders heißt. Die Leute kennen jetzt irgendwie so, ne, so den Begriff und verbinden den mit uns oder manche vielleicht. Aber es ist auch nicht ganz falsch, weil wir ja schon auch untersuchen, inwiefern irgendwie diese Männlichkeitsinfluencer auch wie das zusammenspielt, auch irgendwie mit rechten oder rechtsextremen Akteuren und was es da auch so für Überschneidung gibt, ist schon auch ein großes Thema in der Staffel.
Definitiv. Jetzt holt euer Podcast sehr persönliche Geschichten ins Radio, beziehungsweise in diesen Podcast. Und es geht nicht so sehr um theoretische Analyse, sondern ihr holt wirklich die Menschen rein, die vielleicht sich selbst in diese Männlichkeitskulte verstrickt haben, vielleicht auch über Bande. Wo habt ihr diese Protagonisten eigentlich herbekommen und wie baut man so ein Vertrauen auf? Hattet ihr da vielleicht sogar Fälle im direkten Umfeld?
Also tatsächlich, und das machen wir eigentlich auch schon seit der ersten Staffel so, versuchen wir dann natürlich auch in eigenem Umfeld irgendwie zu schauen. Jetzt auch in der neuesten Staffel habe ich auch einen alten Klassenkameraden und Freund von damals interviewt bei einer Reportage, der sich dann entschieden hat, nach der Sportschulzeit zur Bundeswehr zu gehen. Also manchmal ergibt sich das, dass wir da irgendwie im persönlichen Umfeld vielleicht sogar irgendjemanden kennen. Und dann, glaube ich, über ganz klassische Protasuche.
Mhm. Und gibt's jetzt hier in dieser Staffel vielleicht so ein oder zwei Fälle, die euch wirklich besonders gekriegt haben, die euch lange noch beschäftigt haben?
Also alle Geschichten sind auf jeden Fall sehr hörenswert und wirklich auch eindrücklich und berührend gewesen. Ich finde aber besonders die Geschichte von der Anne, die als junge Frau so in der Techno-Szene so unterwegs war und dort einen Typen kennengelernt hatte, wo sie erst dachte, der ist ja ungefähr so drauf wie wir hier alle, und hat sich so verliebt und mit dem eine Beziehung angefangen und dann musste sie so feststellen, irgendwie zieht er sich die ganze Zeit auch so Männlichkeits- und so rechtsextremen Content rein und er fängt auch an, irgendwie so Sachen zu erzählen und jetzt wird's irgendwie immer komischer. Und was halt bei ihr so ganz klar wird, dass das nicht einfach nur so eine Internet-Absurdität irgendwie ist, sondern dass das wirklich in der realen Welt auf Leute im Umfeld von solchen Typen auch wirklich, dass es für die auch echt dann gefährlich ist. Und sie erzählt dann viel von so Gewalt und so weiter und das war schon sehr, echt ein Downer.
Wir könnten mal ganz, ganz kurz reinhören, einen kleinen Ausschnitt.
Für ihn war das ganz wichtig, dass Frauen quasi auch manchmal degradiert werden. Das fand er ganz toll, wenn er quasi der große Stark ist und die Frau ist klein und schwach.
Das erzählt sie also über diesen Ex-Freund, der dann so richtig abgerutscht ist in die Manosphäre. Und am Ende, das fand ich so interessant, sind es aber bei euch wirklich auch erstaunlicherweise fast immer Frauen, also Mütter, Partnerinnen, Lehrerinnen, Freundinnen, die diese jungen Männer irgendwie auffangen, die sie die ihnen die Augen öffnen, die ihnen Halt geben, die ihnen widersprechen, wenn es gefährlich wird. Und so ein bisschen fragt man sich unweigerlich, wo sind denn die männlichen Teilnehmer, wo sind die Kumpels, wo sind die sagen, ey, das ist gerade wirklich kein okayer Weg, auf dem du da unterwegs bist?
Also ich glaube, in den meisten Fällen können das halt gar nicht die Kumpels sein, weil die Kumpels, die diese Typen dann haben, sich genau in ähnlichen Sphären bewegen, meistens genau dieselben Weltbilder vertreten. Und ich glaube, da ist es dann halt oftmals schwierig, dass man sich da irgendwie gegenseitig als Kumpels rausholt. Und es ist dann, finde ich, dann auch oft naheliegend, dass es dann in dem Fall oft Frauen, also traurigerweise natürlich ausgerechnet auch die Personen sind, die am ehesten darunter leiden, unter dieser radikalen Vorstellung von Männlichkeit. Aber genau diese Personen finden ja eben auch nicht in dieser Männosphäre statt. Die haben ja auch diese Außenwahrnehmung. Also wir haben uns natürlich auch mit der Frage auseinandergesetzt, warum sind es ausgerechnet immer Frauen oder immer Betroffene von dieser männlichen Gewalt, die die Kerle dann rausholen. Und
Und eine Frage, die ich euch auch unbedingt noch stellen möchte. Ihr seid beide im Osten der Republik sozialisiert worden. Ihr seid in Zeiten und auch in Umfeldern sozialisiert worden, in denen Männlichkeit ja wirklich oft mit maximaler Härte, mit Coolness, mit Schweigen, mit Dominanz verknüpft war. Jetzt gab es diesen Begriff Manosphere ja in eurer Kindheit und Jugend noch nicht, aber im Grundmuster war es ja im Grunde schon das. Und wenn ihr jetzt nochmal so ganz ehrlich auf euren Weg guckt, wie weit seid ihr eigentlich damals diesen Männlichkeitsbildern auf den Leim gegangen? Was waren vielleicht eure Vorstellungen von Stärke und Härte, die ihr auch selber mühsam erstmal loswerden musstet?
Also ich glaube, diese Manosphere, die ist uns damals so nicht begegnet. Das ist schon noch, glaube ich, heute in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Ausmaß, weil man einfach diesen Social-Media-Aspekt noch dazu hat. Also das ist ja so ein richtig großes, loses Online-Netzwerk aus unterschiedlichsten komischen Typen, Männlichkeits-Influencer, Männlichkeit-Coaches oder doch Incels. Und deshalb, glaube ich, waren wir dem so nicht ganz so krass ausgesetzt. Aber natürlich, also ich persönlich bin diesen Männlichkeitsbildern total auf den Leim gegangen. Ich glaube, das war halt auch so der Zeitgeist in den 2000er und 2010er Jahren. Man muss ja sich nur einmal die Popkultur anschauen, was da so im Rap vor allen Dingen sehr vertreten war. Also ich erinnere mich da total so an Deutschrapper Bushido, Kollega Farid Bang oder auch, wenn man in die USA geschaut hat, 50 Cent. Mhm. Also es waren alles immer dieses Bild und dieses Klischee und dieses Muster vom, du musst hart sein, du musst 9 Kugeln fangen, dann bist du erst ein richtiger Mann. Und also klar, also ich habe da auch total drunter gelitten.
Das kann man aber auch in der Staffel gut nachhören. Also das ist auch Teil jetzt unserer Arbeit, dass wir auch selber uns angeschaut haben, wie sind wir denn eigentlich aufgewachsen. Und ja, kleiner Spoiler, also ja, vieles von dem, was man heute so bei den jungen Männern irgendwie so da so feststellt an Phänomen, ja, das war bei uns auch Thema. Und ist eigentlich auch crazy, also wie viel man da dann auch so wiedererkennt. Und ich war auf jeden Fall auch also voll und ganz diesen Bildern verfangen, oder was heißt voll und ganz, vielleicht zu 99%. Es gab ja eine Zeit, wo das vielleicht mal irgendwie jetzt so ein bisschen auch oder wo ja viel jetzt auch erarbeitet wurde und vieles sich geändert hat. Und ich glaube, irgendwann werden wir auch darauf wieder so nochmal wieder mehr zurückgreifen können. Oder ist es ja eigentlich gut, dass wir heute über diese Themen schon auch so sprechen können, weil in meiner Zeit, ja, so in Actionfilmen, die Rapper und was weiß ich, also so ein anderes Männlichkeitsbild musste ich damals noch suchen. Und heute ist es ja dann doch irgendwie schon ein bisschen präsenter.
Wir haben gesprochen über den Doku-Podcast Springerstiefel, über die Manosphere als ja so eine Art digitale Eintrittskarte in ein Weltbild, das am Ende sehr häufig in Hass und Ausgrenzung mündet. Don Pablo Mulemba und Hendrik Bolz sind die Hosts und Macher dieses Podcasts. Euch beiden ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für die neue Staffel. Macht's gut.
Danke dir.
Der französische Autor und Philosoph Paul Vacca hat sich in einem spannenden Essay mit Elon Musks Kosmos beschäftigt. Der Tech-Bro baut ja bekanntlich Autos und Raketen, er schickt Satelliten in den Himmel, er forscht an Hirnimplantaten und er hat sogar sein eigenes weitreichendes Kommunikationsmedium, nämlich X. Paul Vacca sagt jetzt, Musk habe sein ganzes Ökosystem errichtet und mit Science-Fiction-Referenzen ausgestattet, dass man nur verstehen könne, wenn man sich in die Zukunft denkt. Er sieht Vorbereitungen für einen Putsch Elon Musks in dieser Zukunft, und zwar einen Putsch, der sich nicht gegen Nationalstaaten richte, sondern noch weit darüber hinaus. Musk wolle die Herrschaft über die Horizonte der Erdenbewohner und er bereite schon jetzt die nötige Infrastruktur dafür vor. Der erste große Schritt sei jetzt durch den Börsengang von SpaceX bereits getan worden, so Vaccas steile These. Die Hintergründe, die kann uns jetzt Timo Daum etwas aufdröseln. Er ist Sachbuchautor und lehrt und forscht zu digitalem Kapitalismus, unter anderem am WZB hier in Berlin. Jetzt ist Timo Daum mein Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ja, was bedeutet denn dieser Börsengang von SpaceX laut Paul Vacca?
Also SpaceX war ja der größte Börsengang der Geschichte und, wenn man so will, der erste Börsengang, der die Erde eigentlich verlässt und das ganze Sonnensystem ins Visier nimmt. Und Paul Vacca nimmt dies zum Anlass, in seinem wirklich schönen Essay von einem Putsch aus der Zukunft zu sprechen. Also dieser Börsengang war so wichtig, dass zum Beispiel sämtliche US-amerikanischen Pensionsfonds praktisch automatisch Aktien gekauft haben. Vacca spricht daher von einer Privatisierung der Zukunft ohne die Zustimmung der US-Amerikaner. Andererseits sind natürlich Aktien immer Wetten auf die Zukunft, und auch Musk kann nicht die Gesetze der Börse und erst recht nicht der Physik aushebeln. SpaceX zum Beispiel hat schon in der Vergangenheit auch Sporen verdient, hat die Kosten pro Kilogramm Weltraumladung um den Faktor 20 reduziert, auf ein paar tausend Dollar. Und Tesla ist bei allen Versprechen das weltweit profitabelste Elektroautounternehmen.
Naja, jetzt hat ja Musks Arbeit für Doge, so wie Vakar schreibt, ihm durchaus so einen Vorgeschmack auf die Macht gegeben. Aber was halten Sie von der These, dass da jetzt wirklich ein Putsch naht?
Also Vakar spielt damit auf Musks Versuch an Anfang 2025 mit DOGE, also dieser Behörde für die Abschaffung aller Behörden, könnte man sagen, den US-amerikanischen Staat praktisch zu kidnappen. Und der sei dann aber an Trump relativ schnell gescheitert. Und jetzt der zweite Versuch auf größerer Skala. Ich sehe beide Aktionen von Elon Musk jetzt aber weniger als Versuche, tatsächlich die politische Macht in den USA an sich zu reißen oder mit SpaceX sich zu einer Art Cäsar des Weltraums aufzuschwingen. Was ich hier am Werk sehe, ist, dass Musk Logiken der Optimierung, Verschlankung und Skalierung, die er in allen seinen bisherigen Unternehmen so erfolgreich angewendet hat, das macht er einfach überall da, wo man ihn lässt, sei es bei Twitter oder bei einer Bundesbehörde oder eben bei einem Weltraumunternehmen.
Aber Vakar findet ja wirklich große Bilder. Was genau meint er denn zum Beispiel mit der Herrschaft über die Horizonte?
Also Vakar zeigt, und das ist wirklich sehr schön zu lesen, wie viele Science-Fiction-Autoren und deren Weltmodelle auch tatsächlich Einfluss auf Elon Musks Version des Futurismus haben und seine Vorstellung einer Weltraumzivilisation. Also das geht von Isaac Asimovs Foundation-Trilogie bis hin zu Douglas Adams' Motto »Keine Panik« aus »Beanhaltet durch die Galaxis«, also ganz viele Bezüge. Doch, also wenn man das Silicon Valley so ein bisschen kennt, ist das so ein bisschen natürlich auch irgendwie Standard oder so, dass man sich dort bedient an Zukunftsvisionen. Science-Fiction-Referenzen sind daher nur bedingt aussagekräftig, finde ich. Was ich sehr schön finde, ist Vakars Begriff der Atopie. Also er sagt, bei Musk, Musks Zukunftsvision ist weder eine Utopie, also eine wünschenswerte Zukunft, noch eine Dystopie, also eine zukünftige imaginierte Katastrophe, sondern eine, die ganz nüchtern ist, die ganz indifferent, agnostisch gegenübersteht, die einfach angetrieben ist vom Selbstlauf des technologischen Fortschritts. Und also aus dieser Perspektive ist sowas wie die Mondlandung, die Weltumsegelung, Entdeckungsreise und Erfindung irgendwas, was praktisch so der Lauf der Welt ist, der ein gewisses Maß an Beliebigkeit und Eigenlogik eigentlich enthalten. Mir ist bei der Lektüre, dass dieses berühmte Zitat, diese berühmte Aussage von George Mallory auf die Frage, warum auf Berge steigen, hat dieser berühmte britische Bergsteiger gesagt, weil sie da sind. Hm. Warum auf den Mars fliegen? Hm. Weil er da ist. So ist, glaube ich, da ein bisschen die Logik.
Ja, während die Tech-Bros von Elon Musk ja noch so doch ziemlich eher im Weltlichen verhaftet sind, privatisiert Musk ja aber die Zukunft, so die These von Paul Vakar. Also inwieweit unterscheidet sich seine Strategie von der der anderen Player und ist das nicht doch etwas übertrieben von Paul Vakar?
Ja, also ich würde schon sagen, dass Musks Stärke darin liegt, im gedanklichen Vorwegnehmen eigentlich heute noch fantastisch erscheinender Skalierungszukunft. Und bei Google und bei Facebook, da gab es diese Situation ja auch, dass sie mit ihren Ideen einer weltweiten Skalierung im Digitalen, denken wir an Google Maps oder Social Media Plattformen mit Milliarden Nutzern, auch diese Skalierungsidee oder diese Skalierungswahn, sagen ja auch viele, drauf hatten. Aber Musk ist derjenige, der das am stärksten, am radikalsten auf die physische Welt der Atome übertragen hat. Bei Tesla, bei SpaceX, bei Starlink. Und auch viele Methoden aus der Softwarewelt tatsächlich on the shop floor, also auf die Fabriken, gebracht hat. Und worauf Vakar auch hinweist, alle seine Firmen haben was mit der physischen Welt tatsächlich zu tun. Und da passt dann plötzlich wenn der Ausbau von Rechenzentren in den USA wegen Regulation und Stromengpässen nicht mehr klappt, dann springt SpaceX ein, baut Datenzentren im Weltall. Also es geht dann um Strom im Weltall. Also eigentlich auch eine Flucht vor der fossilen Reaktion in den USA, also auch ganz im Gegensatz auch zu Trump interessanterweise an der Stelle. Und gleichzeitig als Garant für einen Sieg der USA im KI-Wettlauf mit China.
Timo Daum, ja, Sie haben sehr begeistert jetzt uns auch schon über diesen Essay referiert. Vielleicht doch noch nur mal ganz kurz noch zum Schluss. Was hat denn Paul Vakar Ihrer Ansicht nach vielleicht in seinem Essay nicht bedacht?
Also ich sehe in dem schönen Essay, wie bei vielen Autorinnen und Autoren, die Musk versuchen irgendwie zu verstehen und ihn aber gleichzeitig zu einem Gott einer technofuturistischen Diktatur machen. Mir ist das zu viel in eine einzige Person hineinprojiziert und interpretiert. Das ist vielleicht so ähnlich wie bei Trump. Auch da beschäftigen wir uns vielleicht zu viel mit seinen Eskapaden und seinen täglichen Aufmerksamkeitshypes. Und darüber tritt in den Hintergrund, wofür das Projekt Trumps steht. Also ich denke, das ist ähnlich wie bei Henry Ford, der ja auch ein Antisemit und Schinder und polarisierende Person seiner Zeit war. Heute sehen wir ihn praktisch als Exekutor eigentlich eines sozioökonomischen Modells, das nach ihm benannt ist, dem Fordismus, die Ära der Massenproduktion und der Automobilisierung im 20. Jahrhundert. Und ich denke, bei Musk ist es irgendwie ähnlich. Also er ist eigentlich so eine Figur, die in einer bestimmten Phase des Kapitalismus so eine historische Logik exekutiert. Insofern ist er eher Aushängeschild und Exekutor als tatsächlich jetzt dieser wirklich mächtige Mann, der die Weltherrschaft erobern will.
Das sagt Timo Daum, Sachbuchautor. Er forscht zu digitalem Kapitalismus und mit ihm sprachen wir über Paul Wackers Essay Elon Musk's and SpaceX Futurist Coup. Vielen Dank.